Dank, dass ich überhaupt wieder hier sein darf. Ich würde gerne am Anfang mit uns beten, dass der Herr tatsächlich uns durch den Text heute Morgen auch spricht. Vater, wir danken dir für was wir gehört haben, für diese Zeugnisse, wie du die Zeit in deine Hände hast, wie es sich lohnt, auch dir zu vertrauen in Situationen, wo wir einfach nur stinkig werden, wo wir einfach nur sauer werden, wo wir einfach nicht die Sachen verstehen, wo wir einfach nur Fragen haben. Wir danken dir, dass du uns zeigst, dass du alles in deine Hände hast. Und so beten wir auch für diese Zeit jetzt, wo wir in dein Wort lesen wollen, über dein Wort nachdenken wollen. Wir wollen von dir hören, Herr. Und so bitte ich, dass du uns auch offene Herzen, offene Ohren schenkst. Dass du mir die richtigen Worte schenkst, Herr. Danke, dass du da bist. Danke, dass du aber den Kindern auch bist in ihrem Programm. Und dass du sie auch ansprichst, Herr. Amen. Ich würde gerne euch eine kleine Anekdote erzählen für die Leute, die mich nicht kennen. Mein Akzent verrät, ich bin aus Frankreich, seit 99 in Deutschland. Als ich Jugendliche war, oder Kind und Jugendliche, waren wir daran gewöhnt, zwei, dreimal im Jahr, ich bin so in der Nähe von Bretagne aufgewachsen, nach Nordfrankreich zu meiner Oma zu fahren. Und ich habe mich immer darauf gefreut. Nicht wegen der Oma. Ich wusste, jedes Mal, wenn wir hingehen, dann kriegen wir Taschengeld. Dann kriegen wir keine Geschenke. Und das fand ich echt spitze, weil so könnte ich ja eben anfangen mit Taschengeld sammeln und so und mir verschiedene Sachen kaufen. Und mit der Zeit habe ich aber gemerkt, eigentlich ist es tut mir leid zu sagen, aber die Oma war mir mehr oder weniger egal. Manchmal hat sie uns nichts gegeben und ich bin frustriert nach Hause gefahren, weil ich dachte, ja toll. Ich hätte gleich am Wochenende zu Hause bleiben können. Wie man manchmal als Kind oder als Jugendliche denkt. Und heute denke ich tatsächlich, naja, sollte sich mal schämen. Weil plötzlich die Geschenke, das Geld viel wichtiger waren als meine Oma. Wenn man jemanden vom Herzen liebt, dann will man tatsächlich die Person sehen, egal was es kostet. Will man da hinfahren? Will man die Person, Zeit mit der Person verbringen? Und wenn man allerdings plötzlich in sein Blickfeld eher auf, was kriege ich dafür, lenkt, dann ist die Person nicht mehr so viel wert. Als wir befreundet waren mit meiner Frau Birgit, wir sind im Oktober seit 13 Jahren verheiratet, habe ich in der Nähe von Köln studiert und sie war in Leipzig. Und natürlich waren wir frisch verliebt und das war, ich bin eben von einer Freizeit in der Nacht von Freitag zu Samstag zurückgekommen. Und ich dachte, oh, ich habe sie seit 2 Wochen nicht gesehen. Jetzt mache ich die Überraschung, morgen früh nach 5-6 Stunden Schlaf steige ich im Auto, fahre quer durch Deutschland nach Leipzig und stehe ich vor ihrer Tür. So, es wird super sein. Und ich habe es gemacht und ich bin gefahren, motiviert gefahren und so, Autobahn. Geschwindigkeitsbegrenzung kenne ich nicht. Weiter. Und tatsächlich ist es passiert in einem Ort, wo ich, an einem Ort, an einer Stelle, wo ich 100 hätte fahren sollen, mit 150, geblitzt. Ein Monat Führerscheinabzug und so weiter. Ich war so motiviert, so verliebt. Ich wollte meine Verlobte, damals meine Freundin, meine jetzige Frau sehen. Unbedingt. Und das war mir egal, was es kostet. Heute versuche ich schon ein bisschen mehr aufzupassen. Aber es ist wirklich so, wenn man verliebt ist, tut man Dinge, die für anderen vielleicht als verrückt, als blöd empfunden werden. Wo man denkt, ey, denk mal zweimal drüber nach. Wie viel Geld bezahlst du für diesen Blitz? Und wie viele Minuten mehr hat es dir auf Arbeit deine Frau auf einmal gebracht? Ja, so kann man vernünftig denken. Aber das ist Liebe. Und Liebe erklärt man nicht. Liebe versteht man nicht. Es ist so, das Herz schlägt eben schneller. Nur klar, wenn ich von meiner Beziehung zu meiner Oma oder von meiner Beziehung zu meiner jetzigen Frau spreche, naja, kann man ein bisschen schmunzeln und so, das ist eben lustig. Aber wie ist das mit unserer Beziehung zu Gott? Wie ist es ja, mit meiner Zeit mit ihm? Will ich wirklich Zeit mit ihm verbringen? Bin ich bereit, manche Dinge zu tun, die für anderen als verrückt und doof empfunden werden, weil ich unbedingt Zeit mit Gott verbringen will? Ich möchte euch einen Abschnitt von einem Buch lesen. die ich sehr, sehr empfehle. Ist nicht dick, hat so 170 Seiten. Selbst ich konnte das lesen, also kann jeder das lesen. Mein Leben als Volltreffer von Francis Chan. Das ist wirklich sehr empfehlenswert. Und ich möchte euch einen Abschnitt lesen, in dem er von der Oma seiner Frau spricht. Und da erzählt er: Hast du jemals einen Menschen getroffen, der so vollkommen und absolut verliebt war in Jesus? Ich schon. Nämlich Clara, die Oma meiner Frau. Vor kurzem sprach ich auf Claras Beerdigung. Und ich konnte den versammelten Trauergästen ehrlich mitteilen, dass ich niemanden kannte, der sich so sehr darauf freute, Jesus zu sehen. Jeden Morgen kniete Clara vor ihrem Bett und verbrachte kostbare Stunden mit ihrem Retter und Geliebten. Später am Tag bewirkte der bloße Anblick dieser bestimmten Ecke des Bettes, dass ihr Freudentränen in die Augen stiegen und sie erfüllt wurde mit einer tiefen Vorfreude auf den nächsten Morgen, den sie kniend in seiner Gegenwart verbringen würde. Oma Clara benahm sich Gott gegenüber so, wie wir uns Menschen gegenüber benehmen, in die wir total verliebt sind. Wenn du wirklich verliebt bist, nimmst du einiges auf dich, um mit der Person, die du liebst, zusammen zu sein. Du würdest stundenlang Fahrten auf dich nehmen, um zusammen zu sein, selbst wenn es für eine kurze Zeit wäre. Es macht dir nichts aus, lange aufzubleiben, nur um zu reden. Ein Spaziergang im Regen ist romantisch, nicht ärgerlich. Du bist bereit, ein kleines Vermögen für den Menschen, der dir so wichtig ist, auszugeben. Es schmerzt, wenn ihr getrennt voneinander seid. Ja, du bist ganz unglücklich. Er oder sie ist alles, woran du denkst, und du ergreifst jede Gelegenheit, um zusammen zu sein. In seinem Buch God is the Gospel, also Gott selbst ist das Evangelium, stellt John Piper im Wesentlichen die Frage, ob wir in Gott verliebt sind. Die entscheidende Frage für unsere Generation und für jede Generation ist diese: Wenn du in einem Himmel kommen könntest, ohne Krankheit, mit allen Freunden auf der Erde, die du je hattest, mit all deinen Leibgerichten, mit all deinen Hobbys und Freizeitaktivitäten, die dir jemals Spaß machten, mit all den natürlichen Schönheiten, die du je sahst, mit all den körperlichen Freuden, die du je schmecktest, ohne menschlichen Streit oder irgendwelchen Naturkatastrophen. Wärst du zufrieden im Himmel, wenn Christus nicht dort wäre? Das ist eine sehr schöne Antwort. Persönlich stelle ich mir manchmal trotzdem die Frage. Stelle ich uns die Frage, wie ist es tatsächlich in meiner Motivation, Zeit mit Gott zu verbringen? Sind mir eher die Geschenke wichtig? Das heißt, dieses Versprechen, keine Krankheiten mehr, kein Leid, kein Konflikt mehr und so weiter und alles, was ich mir je wünsche, diese Geschenke sind mir wichtiger? Oder ist mir tatsächlich die Zeit mit Christus, mit Gott persönlich wichtiger? Francis Chan schreibt auch ein bisschen weiter in dem Buch: Gottes Beschreibung der Dinge, die wirklich zählen, ist ziemlich unkompliziert. Er beurteilt unser Leben nach unserer Liebe. Gott bewertet unser Leben also anhand unserer Liebe zu ihm. Nicht anhand, was wir alles gemacht haben, sondern anhand meiner Liebe zu ihm. Wenn man länger verheiratet ist, 10, 20, 30 Jahre, passiert es öfters, dass man sich aneinander gewöhnt hat. Naja, es ist schön, einander zu haben, aber es ist nicht mehr so besonders. Das ist eben Alltag, normal. Man wünscht sich manchmal eher einen Tag oder ein Wochenende allein als zusammen, weil man hofft, ein Stück, wenn wir zurückkommen, ist vielleicht wieder aufgefrischt und schön, wieder zusammen zu sein. Ist meine Beziehung zu Gott auch so? In den ersten Jahren meines Christseins bin ich voller Flamme für Gott. Will ich tatsächlich verrückte Sachen tun, um von ihm zu erzählen? Ich will das alle mitkriegen, ich bin Christ. Und ich lese in der Bibel immer wieder und so weiter und so fort. Aber naja, nach einer Weile ist es Alltag. Ist normal, Christ zu sein, ist normal, die Bibel auf deinem Nachtschrank zu haben. Aber ja, geht es dir auch so? Persönlich erlebe ich das oft so, an manchen Tagen könnte ich stundenlang singen und beten und Bibel lesen. Und an manchen Tagen, Gott danke, aber jetzt, ich möchte jetzt einfach mal Ruhe, okay? Halbzeit. Und das ist schon interessant. Es gibt Bereiche auch in meinem Leben, wo Leute sofort wissen, dass ich Christ bin in der Gemeinde. Und es gibt andere Bereiche in meinem Leben, wo es ziemlich schleierhaft ist, ob ich wirklich, ob Gott überhaupt irgendetwas da in meinem Leben zu tun hat. Und das Volk Israel in der Bibel hatte manchmal ein ähnliches Problem. An manchen Tagen war es so Gott so nah. Zum Beispiel, als Gott das Meer in zwei geteilt hatte und sie einfach durch das Meer. Also, wenn ich sowas erleben würde, das ist klar. Da würde ich auch stundenlang wieder singen. Und tatsächlich haben sie Gott angebetet und was das Zeug hält. Sie haben gesungen und getanzt. Und dann an manchen Tagen dasselbe Volk. Ja? An manchen Tagen plötzlich bauen sie ein goldenes Kalb, um Gott zu ersetzen. Weil sie sich fragen, wo bleibt Gott, wo bleibt Mose, keine Ahnung. Also machen wir was anderes. Dasselbe Volk, nur zwei Beispiele. Zwei Extreme, die zeigen, wie menschlich das Volk Israel eigentlich war. Und doch gleichzeitig diese zwei Extreme sind gar nicht so weit voneinander. Es war von einem Tag auf den nächsten, von einer Woche auf den nächsten, vielleicht nächste Monate. Und es ist dasselbe bei uns. Ein Tag so, ein Tag so. Und diese zwei Extreme in unserer Handlung, in unser Leben, sind gar nicht so weit voneinander. Das geht so schnell. Und aus diesem Grund hat der Autor in 5. Mose die Verse geschrieben, die wir heute miteinander lesen wollen. Oder besser gesagt, er hat diese Verse gesagt. Weil gleich am Anfang sagt er ganz klar dem Volk, also in 5. Mose 6, wer eine Bibel dabei hat, mache ich euch Mut mitzulesen. In 5. Mose 6 sagt er gleich das Volk, ab Vers 4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Als ich das gelesen habe und nochmal darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja eigentlich, der Autor sagt ganz klar, höre Israel, Schluss mit lustig, jetzt wird's ernst. Höre endlich mal diese Worte. Und wenn du einfach in den Kapitel vorher guckst, es wird immer wieder gesagt, höre. Sie sind da in der Mose, gibt gerade die ganzen 10 Geboten, das ist so wie eine Generalversammlung. Also da sind ein Haufen von, ich weiß, Tausenden von Leuten. Und er wiederholt immer wieder, höre. Lasst euch nicht ablenken. Höre diese Worte. Der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Vielleicht erlebt ihr das auch so, wenn ihr versucht, jemanden mit etwas klar rüberzubringen, klar zu machen, und die Person hört nicht zu. Ich erlebe das bei meinen Kindern. Sie reden und reden und reden ohne Punkt und Komma. Sie alle von mir geerbt, alle drei. Also stellt euch vor zu Hause, meine Frau kann gar nichts sagen. Und sie reden und wir sind da mit meiner Frau, versuchen wir ihnen etwas klar zu machen. Aber nein, sie hören nicht zu. Und manchmal muss ich etwas lauter werden und ganz klar sagen, hör doch zu! Und dann Stille. So, meistens reden die gleich wieder. So, es geht wieder los. Aber wenigstens in der Stimmung, im Raum merkt man, okay, jetzt wird ernst. Jetzt muss Papa ein ernstes Wort sprechen, sozusagen. Und jetzt ist für alle klar, es ist jetzt was ganz Wichtiges. Und ich stelle mir das auch ein Stück so vor, bei dem Volk, als sie das gehört haben, immer wieder, höre Israel, dass im Raum ganz, oder im Raum, oder in der Wüste, oder wo sie ja immer waren, klar war, jetzt ist es ernst. Jetzt kommt etwas unheimlich wichtig. Und deswegen, der Autor verwendet ganz bestimmte Worte. Der Herr ist unser Gott. Ich möchte jetzt einen kleinen Grammatikunterricht. Ja, ich weiß, im Franzose, der Grammatikunterricht auf Deutsch, das ist so komisch. Aber so, ganz einfach. Was habe ich mit meinem Stift gemacht? Hier. Es wird, also der Autor sagt ganz klar, der Herr. Ganz einfach. Er sagt nicht ein Herr, sondern er sagt der, was man nennt ein bestimmter Artikel. Das heißt, für das Volk ist ganz klar, wenn er sagt der Herr, dann wissen sie alle, von welchem Herr es sich handelt. Das ist nicht, es geht nicht um Herren, um mehrere Herren. Es geht nicht um ein Herr unter ich weiß nicht wie viele Millionen. Nein, es geht um den. Ein ganz bestimmter Herr. Und dann sagt er, ist unser Gott. Unser. Es ist so diese genannte Possessiv. Und das drückt Angehörigkeit, Zugehörigkeit. Das heißt, es wird nicht gesagt, der Herr ist Gott. Der Herr ist ein Gott. Der Herr ist ein Gott unter mehrere Götter. Nein, der Herr ist unser. Und da betone ich drauf, weil für diese Israeliten, erstmal wussten sie genau, von welchem Herr es sich handelt. Und zweitens wussten sie ganz genau, wir sind mit ihm verbunden. Da ist eine Verbindung. Es ist unser Gott. Da ist eine Beziehung zu ihm. Und sicherlich haben sie an alles gedacht, was sie einfach mit diesem Gott erlebt haben. Von Adam, Eva, Noah, Abraham und so weiter. Die ganze Geschichte, die bestimmt alles in ihrem Kopf. Oh ja, es ist unser. Er spricht nicht von Gott von Ägypten. Da waren mehrere. Er spricht nicht von Gott von anderen Völkern. Er spricht von unserem Gott. Und weiter sagt er, der Herr allein. Der Autor spricht ganz klare Worte. Da ist kein Platz für Zweideutigkeit, kein Platz für Kompromisse. Es steht nicht, der Herr ist unser Gott unter mehreren. Noch einmal, die Ägypten hatten mehrere Götter. Alle anderen Völker haben sich daran gemessen, wie viele Götter hast du? Und wenn Israel kam und sagte, wir haben nur einen Gott, oh, ihr seid aber arm. Aber hier macht er ganz klar, der Herr allein ist unser Gott. Deswegen war es schön, dieses Lied vorher zu singen, Jesus, du allein bist genug. Der Herr allein ist unser Gott. Und er geht weiter. Und du sollst. Also Schluss mit lustig. Du sollst den Herrn lieben. Vers 5. Du sollst den Herrn lieben, deinen Gott. Lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ein bekannter Vers. Und doch, wie oft erlebe ich, dass wir anfangen zu spekulieren und zu diskutieren und so, was ist so. Und dann machen wir unsere kleinen Süppchen in unserer Ecke. Und wie ich oft sage, Moment mal, Christsein ist kein Kuchenrezept. Wo ich sage, ja, ich nehme mal ein bisschen Mehl, ein bisschen Zucker, ein bisschen Öl. Und wenn du Lust hast und so, dann kannst du mal Schokolade nehmen, aber ich nehme Erdbeeren. Und das heißt, wir nehmen verschiedene Verse in der Bibel, die ganz toll sind. Und dann andere Verse, nee, das war für das Volk damals, aber nicht für mich. Und so kochen wir unsere Süppchen in unserer Ecke. Und dann machen wir unsere eigenen Kuchen. Das ist mein Christsein. Und dann macht der Autor ganz klar, nein, so läuft nicht. So läuft es nicht. Und weh, wenn der Prediger oder der Pastor am Sonntag in mein Leben hineinredet und mir sagt, und so geht nicht. Ja, ich sage das nicht, sondern ich lese nur, was der Autor hier in 5. Mose sagt. Höre, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, ist interessant, er wiederholt noch einmal unter der Mutter, komm, ey, so blöd sind wir auch nicht, wir haben es verstanden. Aber nein, er wiederholt es noch einmal, damit wenn wir rausgehen oder wenn das Volk von dieser Generalversammlung in Anführungsstrichen weggeht, niemand, ich habe es nicht genau verstanden, was hat er denn gemeint? Nein, er wiederholt innerhalb von 2, 3 Verse immer wieder, der Herr, unser Gott. Also, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Als ich in der Schule war, habe ich die Philosophie geliebt. Wir hatten mindestens 10 Stunden Philosophie pro Woche. Und das fand ich genial. Und es gibt so eine Bewegung, die hieß Philosophie des Geistes. Und sie haben seit Platon, Also wirklich ewig lange drüber diskutiert, ob der Mensch aus Geist, Körper und Seele besteht oder nur aus Körper und Geist. Glaube ich, war das Körper und Seele, sowas in der Art. Und bis heute sind sie sowieso nicht einig. Aber was ich interessant finde, ist, dass eigentlich Gott ganz klar gemacht hat, schon ganz früh, der Mensch besteht aus Herz, Seele und Körper. Das Herz ist in der Bibel der Sitz des Lebens. Ohne Herz gibt es kein Leben. Und wenn ihr dieses Thema eingeht, Herzenssache, das bedeutet Lebenssache. Das sind lebenswichtige Themen. Das geht nicht nur um romantisch. Ach, es war richtig, was du vorher gesagt hast, mit Liebe. Das ist, was wir heute verbinden. Aber eigentlich, wenn wir in die Bibel gucken, mit Herz ist Leben verbunden. Also das ist noch breiter, als was wir daraus gemacht haben. Und da mache ich euch wirklich Mut. Unser Thema heute lautet, vom Herzen dem Herrn gefallen. Und das heißt, durch mein Leben will ich der Herr gefallen. Unser Herz ist der Sitz des Lebens. Unsere Liebe zu Gott ist sollte in meinem Herzen verankert sein. Nicht hier in meinem Kopf, in meinem Verstand, sondern in meinem Herzen. Und dann, wir sollen den Herrn lieben mit unserer ganzen Seele. Ich mache ein bisschen weiter mit Sprache und so weiter. Seele, die Psyche. Und wenn man guckt ins Internet, das ist eben unser Denken, unsere Gefühle, unsere Emotionen. Ich liebe Wikipedia. Und Wikipedia schreibt, die Seele ist die Summe aller geistigen Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen. Das heißt, meine Seele ist meine Persönlichkeit. In meine Seele ist, was ich denke, was ich fühle, was mich einzigartig macht. Wir sollen unser Gott mit unseren Denken und Gefühlen lieben. Puh, das ist natürlich eine harte Botschaft für sachliche und rationale Typen. Plötzlich, Moment, sowas Emotionales, muss das sein? Eben nicht nur auf einmal mit Gefühlen geleitet werden. Und, oh, nein, sachlich, rational. Ja, aber Gott tatsächlich sagt uns, wir sollen ihn lieben, auch mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen, die er uns geschenkt hatte. Gefühle und Emotionen sind nicht falsch, wenn ich lerne, Gott damit zu lieben. Und uns nicht davon manipulieren zu lassen, sondern meine Gefühle verwenden, um Gott meine Liebe auszudrücken, um Gott anzubeten. Und deswegen sagt auch der Paulus, in Römer 12, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet, Entschuldigung, und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Ich möchte euch kurz mal den Satz zeigen, wie dieser Vers auf Französisch lautet. Nur ein Teil. Und er sagt, genau. Also, und das Wort, das ist nur ein Teil, das Wort, was wichtig ist, ist dieses Wort. Also, ne vous laissez pas modeler, das heißt, lasst euch nicht modellieren, kneten. Das ist das Wort, was auf Deutsch modellieren gegeben hat, oder kneten. Und das finde ich aber faszinierend. Wenn du Kindern siehst, und so wie sie mit Kneten auf einmal spielen, sie können auf einmal in allen Formen einfach mal geben. Und das ist doch ganz genial. Und der Paulus sagt ganz klar, lasst nicht euer Herz, euer Denken von der Welt kneten. Ich habe euch mal was anderes mitgebracht. Schau, das funktioniert. Das ist immer so eine Sache. Bei Experimenten. Also Also für Kindergeburtstage liebe ich einfach modellieren mit Ballons. Nur nachdem man, ich weiß nicht, so 10 oder 15 Luftballons geknotet hat, hat man überhaupt keine Kraft mehr in den Fingern. So, jetzt genau. So, ich nehme die Ohren, das könnte ein bisschen... Wenn man auch noch ein bisschen schwitzt, dann rutscht alles. Ich hab's gleich. Jetzt. So. Also normalerweise sollte das ein...
Herz.
Danke. Okay, der erste Teil der Illustration ist schon geschafft. Wunderbar. So, stellt euch vor, das ist unser Herz. Und denkt nochmal dran, in der Bibel, das Herz ist der Sitz des Lebens. Also hier ist mein Herz, mein Denken, meine Emotionen, wer ich bin. Und nun stellt euch vor, du lässt das Herz in der Hand der Welt dich zerkneten. In allen Richtungen. Und das ist wirklich, was wir machen. Jeden Tag. Jeder kann irgendwie sagen, was schmecken soll. Und genau passiert das. Findet ihr, dass es nach einem Herz aussieht?
Nein.
Ja, nicht wirklich. Richtig. Und wenn ich das noch einmal mehr mache, unser Herz ist völlig zerstört, es tut weh, ist nicht mehr viel von Leben. Und der Apostel Paulus sagt ganz klar, und der Autor von unserem Text sagt das auch, lasst euch nicht zerkneten, modellieren von dieser Welt, sondern gebt euer Herz in Gottes Händen. Weil er die Hände hatte, die heilen können. Er weiß, wie er unser Herz nehmen kann, damit sowas nicht passiert. Er weiß, wie er unser Herz nehmen kann, damit es heilen kann. Und wenn der Autor sagt, wir sollen Gott mit unserem ganzen Herzen lieben, meint er damit, dass wir ihm unser Herz geben, anvertrauen. Herr, ich bin verletzt, ich bin kaputt, mein Herz sieht nicht mehr nach einem Herzen aus, wie du siehst. Und wenn es knallt, es tut weh, das ist laut, das war noch relativ okay heute. Ich habe es manchmal gemacht und so, wo ich selbst überrascht war. Und das ist manchmal wirklich so im Leben. Und wo wir beten, Herr, nimm mein Herz in deinen Händen. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, aber du. Wir sollen Gott darum bitten, unser Denken, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Seele zu erneuern. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Genau darum geht es. Er soll uns ein neues Herz schenken, damit wir ihn mit ganzem Herzen, ganze Seele lieben können. Und so werden wir es schaffen, ihn mit ganzer Kraft zu lieben. Wenn der Autor sagt, dass wir Gott mit unserer ganzen Kraft lieben sollen, heißt das mit unserem Körper, mit was wir tun, bewegen, was wir bauen, mit unserem Handeln. Es war immer so lustig. Vor einiger Zeit habe ich eine Jugendstunde oder ein Abendthema über das so gehalten, über das Thema, wie kann ich Jesus lieben? Und während der Vorbereitung habe ich meine Frau gefragt, ja, was meinst du? Was könnte ich denn den Leuten da weitergeben? Wie kann ich Jesus lieben? Meine Frau ganz unkompliziert so, ja, indem du das tust, was er sagt. Okay, ich hatte theologisches Gespräch erwartet, weißt du? Aber nee, ganz unkompliziert, indem du das tust, was er sagt in der Bibel. Punkt. Okay, danke, das war's. Aber ich habe danach dann gedacht, ja, eigentlich hat sie recht. Es steht schwarz auf weiß, was Gott will, dass wir tun. In seinem Wort. Und wir können einfach mal lesen. Nur klar, wenn wir das tun, was ich vorher sagte, manche Verse nehme ich, manche Verse lasse ich weg, wenn wir unsere Süppchen in unsere Ecke kochen, dann tatsächlich wird es schwierig herauszufinden, was Gott will. Aber ich mache dir Mut. Denk bitte drüber nach, was du tagtäglich denkst, fühlst, sagst, tust, bewegst, baust, zerstört. Ist meine Liebe zu Gott darin zu sehen? Und der Autor geht weiter. Israel, Schluss mit lustig. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Das heißt, in deinem Leben, in deinem Alltag, Tag aus, Tag ein. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum es so wichtig ist, Bibelverse auswendig zu lernen. Weil mit der Zeit prägen sie dich. Mit der Zeit bist du irgendwo in Straßenbahn, bist du irgendwo auf Arbeit, bist du zu Hause in der Küche und machst irgendwas auf dem Spielplatz mit den Kindern und plötzlich und so kommt dir ein Bibelvers. Weil sie dich prägen. Also das ist wichtig, eine Bibel in deiner Tasche zu haben, aber das ist doch wichtiger, die Bibel in deinem Herzen zu tragen. Weil mit der Zeit wird dich die Bibel prägen. Und deswegen mache ich dir wirklich Mut. Diese Worte: Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Es geht nicht darum, du sollst, was du sollst nicht tun. Darum geht es ja nicht. Streng dich an. Nein. Sondern es ist, was wir tun, weil wir diese Zugehörigkeit, es ist unser Gott. Wir sind mit ihm verbunden. Wir haben diese Beziehung zu ihm. Wenn ich diese Beziehung zu meiner Frau habe, ja, ich will sie lieben. Auch wenn wir uns manchmal streiten und auch wenn sie mir manchmal einfach so nervt. Meine Kinder, ich liebe meine Kinder, auch wenn sie mir manchmal einfach zu laut sind. Und ich würde einfach mal sagen, wollt ihr nicht draußen spielen gehen? Danke. Raus hier. Und dann liebe ich sie und ich will sie weiter lieben. Und manchmal tatsächlich muss ich mir einfach mal in den Hintern treten. Und manchmal vielleicht müssen wir uns in unserer Beziehung zu Gott auch im Hintern treten und sagen, ja Herr, ich will dich lieben. Aber das geht nicht darum, ich muss noch mehr tun, ich muss mehr tun, nein. Das Einzige, was wir mehr tun sollen, ist vielleicht unser Herz mehr Gott abgeben. Herr, ich schaffe das nicht allein. Hilf mir. Diese Worte sollen wir in unserem Inneren, im Kern unseres Lebens, im Sitz unseres Lebens, in unserem Herzen tragen. Tag aus, Tag ein. Herr, hilf mir, präge mich. Und du sollst sie deinen Kindern, diese Worte, du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also diese Worte sollen nicht nur mich uns prägen, sondern unser ganzes Umfeld, unsere Familie, unsere Kinder, die Teil von uns sind. Also nichts mit Privatsache, sondern Leute, diese Worte, ich will es mit euch teilen. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder so leidenschaftlich und begeistert predige, weil ich das aber euch weitergeben will. Das liegt mir so sehr am Herzen. Das ist keine Privatsache, die ich nur für mich in meine vier Wände behalte. Nein, diese Liebe Gottes soll jeder erreichen. Und das ist genau, was hier steht. Ob wir zu Hause sind, ob wir unterwegs sind, ob wir liegen oder stehen, arbeiten, ruhen. Der Autor wusste ganz genau, wie vergesslich Israel ist und wusste ganz genau, wie vergesslich wir heute sind. Und deswegen wiederholt er immer wieder und betont her: Höre Israel, höre Grünau Oase, höre Leipzig. Du sollst diese Worte zum Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Es gibt verschiedene Armbänder, besonders unter Jugendarbeit, in Jugendarbeit und so, zum Beispiel so, what would Jesus do, also was würde Jesus tun, oder irgendwelche Dinge, Abkürzungen, um uns daran zu erinnern. Und das ist mittlerweile, habe ich in einem Sinne, ein bisschen so wie eine Mode. Aber eigentlich geht es ja nicht darum. Wenn es dir hilft, ein Armband zu haben, oder wenn es dir hilft, ein T-Shirt zu haben, mit drauf geschrieben, ein Bibelvers, oder wenn es dir hilft, einen Fisch auf deinem Auto zu haben, oder wenn es dir hilft, ein Bilderrahmen mit einem Vers, ich und mein Haus wollen den Herrn dienen, und so weiter. Das ist ja super, das ist gut. Wenn es dir hilft, erstens, dich daran zu erinnern, wenn es dir hilft, daran zu denken und dein Leben, dein Handeln, dein Denken, deine Worte davon geprägt werden. Und wenn es dir hilft, zweitens, dass alle, entweder dich, wenn sie entweder dich oder dein Haus sehen und erleben, genau wissen, wer dein Gott ist. Genau wissen, welchen Gott du liebst und mit welchem Gott du lebst, nach welchen Maßstäben du lebst. Wenn das dir hilft, dann bitte ich schenke dir gerne zum Geburtstag einen Bilderrahmen oder ein Armband oder ein T-Shirt oder wie auch immer oder einen Fisch für dein Auto oder für dein Fahrrad oder was auch immer. Wenn es dir hilft, das im Blick zu haben als Erinnerungszeichen. Und das ist, worum es geht. Es geht jetzt nicht darum, die Leute so anzupredigen und voll zu quatschen, bis sie sich endlich mal bekehren, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Es geht darum, unser Licht auf dem Hügel zu leuchten zu lassen. Es geht darum, dass die Leute sehen, was Gott in unserem Leben tut. Es geht wirklich darum, genau wie die anderen Völker Israel gesehen haben, beobachtet haben und gemerkt haben, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und genau wie deine Nachbarn, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine eigenen Kinder, die dich beobachten, vielleicht viel mehr als du ahnst. Und du brauchst sie nicht anzupredigen oder sie zu bekehren. Nein, du brauchst nur zu tun, was Gott sagt in deinem Leben. Und sie werden sehen, was Gott tut. Sie sind nicht blind. Sie werden schon sehen. Sie werden sehen, wie du die Bibel lebst. Wie du mit Krisen umgehst. Wie du mit Konflikten umgehst. Wie du mit Kindererziehung umgehst. Wie du mit Beziehungen in der Ehe umgehst. Wie du mit Arbeit oder Arbeitslosigkeit umgehst. Und sie werden sehen, was Gott in deinem Leben tut. Wie du vielleicht mit Krankheiten oder mit Unfall umgehst. Wenn plötzlich, es lief alles so super toll und plötzlich kam irgendwas, wo alles Schlag auf Schlag schief geht. Und die Leute werden sehen, wie du damit umgehst. Unsere Nachbarn, Freunde, Bekannte, Kollegen beobachten unsere Liebe zu Gott. Beobachten, wie unsere Liebe zu Gott unser Leben prägt. Ist unsere Liebe zu Gott eine Herzenssache oder eine Privatsache für Sonntag? Der Autor ist klar und deutlich. Höre, Schluss mit lustig, der Gott, worüber wir Sonntag für Sonntag reden, ist unser Gott. Der Herr allein. Und dieser Gott sollen wir lieben mit unserem ganzen Herzen, das heißt mit unserem ganzen Leben, mit unserer ganzen Seele, beziehungsweise mit unseren Gefühlen, Emotionen, Denken, mit unserer ganzen Kraft, das heißt mit unserem Tun, Handeln, kurz gesagt, mit unserem ganzen Sein, wer ich bin als Person, Julian, egal ob ich stehe, sitze, arbeite, chille, zu Hause bin, unterwegs, mit Freunden, allein, mit Familie, mit Kindern, mit Ehepartner. Wer auch immer, dass ich meinen Herrn liebe. Und deshalb mache ich dir Mut. Gott hat keine halben Sachen gemacht, als er die Welt geschaffen hat, als er die Arche Noah gebaut hat, bauen lassen hat, als er das Volk aus 400 Jahren Sklaverei rausgeholt hat. Er hat keine halben Sachen gemacht, als Jesus auf Erde gesandt hat und den Tod besiegt hat. Genauso macht er auch keine halben Sachen, wenn er dich rettet. Und deswegen mache ich dir wirklich Mut. Du hast heute die Möglichkeit, um den Herrn zu gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht zum ersten Mal, wo du sagst eigentlich, ja, ich habe mir das schon mehrmals gehört, ich bin zum Gottesdienst gekommen, war alles cool, die Leute sind ganz nett, ein Mittwochskaffee, ist lecker und so. Oder, ja, nee, jetzt ist Mittwoch oder jetzt hat sich geändert. Na gut, also der Kaffee in der Woche und so, das ist super lecker, aber jetzt möchte ich das gerne ernst machen. Und heute möchte ich dir wirklich die Möglichkeit dazu geben, diese Entscheidung zu treffen. Ich werde gleich mit uns beten und du hast die Möglichkeit, dieses Gebet mit mir zu beten. Aber ich möchte dir auch die Gelegenheit geben, vielleicht merkst du, ja, stimmt, halbe Sache ist meine Spezialität. Ja. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Und ich liebe Kochen und Backen, super. Also ein bisschen davon kriegst du sein, ein bisschen davon, was auch immer. Aber vielleicht hast du die Möglichkeit, du sagst heute, ich möchte tatsächlich ganze Sachen festmachen. Nichts mehr mit halben Sachen, sondern genau wie Gott auch keine halben Sachen mit mir gemacht hat, möchte ich voll dabei sein. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, dich lieben. Ich werde beten und ich möchte dir auch die Gelegenheit geben, dieses Gebet auch mitzusprechen. Und wenn du Gespräche brauchst. Denn es gibt bestimmt noch Kaffee trinken danach, so wie immer. Genau. Und Irene, Mike, Ingmar, Eva, ich bin auch noch da. So, also ab keine Übung, spricht untereinander. Lass uns mal beten. Herr, hier ist mein Herz, mein Leben. Ich gehöre dir. Und ich habe mehrere Sachen von dir gehört, aber irgendwie das nie kapiert. Und bis heute, es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe. Aber ich möchte den Schritt mit dir wagen. Und deswegen bete ich für jede Einzelne hierher, die diesen Schritt mit dir wagen möchte. Dass du in deinem Herzen mitbetest. Herr, du bist mein Gott. Mein Gott allein. Und dich will ich lieben. Mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Seele, meiner ganzen Kraft. Von nun an bis zu dem Tag, an dem ich dich Angesicht zu Angesicht sehen werde und bei dir bleiben werde. Danke, dass du mit mir bist, Herr, um Schritt für Schritt voranzugehen. Ich liebe dich, Herr. Amen. Und dieses zweite Gebet für diejenigen, die gerne diese Entscheidung fester machen möchten. Herr, danke, dass ich dich kennen darf. Danke, dass ich schon einiges mit dir erlebt habe. Aber du siehst, wie ich mich schon ein Stück entfernt habe. Und wie ich Stück für Stück in meinem Leben wieder größer geworden bin und du etwas kleiner. Vergib meinen Stolz und vergib meine Dummheit, Herr. Vergib mir, Herr. Hier ist mein Herz, mein Leben. Ich gehöre dir 100%, Herr. Nicht nur zur Hälfte oder teilweise. Sondern ich bin deins, ganz. Du bist mein Gott allein. Dich will ich lieben mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Seele, meiner ganzen Kraft. Von nun an bis zu dem Tag, an dem ich dich Angesicht zu Angesicht sehen werde und bei dir bleiben werde. Danke, Herr. Ich liebe dich. Amen.